Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir zusammenkommen in Gottes Namen unter seinem Wort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche regelmäßig in der Bibel zu lesen und dann ist er irgendwann auch fertig und dann fängt man wieder irgendwo an. Also ich mache jetzt nicht von vorne nach hinten, ich versuche abwechselnd zu lesen, aber nicht in der Reihenfolge. Und seit über einem Jahr lese ich die großen alten Propheten, also erst den ganzen Jesaja, und ich hatte es nicht eilig, nicht so kapitelweise, sondern so einen Abschnitt und darüber nachgedacht, dann den Jeremia. Im Moment stecke ich im Hesekiel. Und ehrlich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer dasselbe. Ja? So, also Sünde und Gericht, das wiederholt sich so. Und man könnte fast sagen, jetzt kann ich es nicht mehr hören. Warum steht denn das so oft in der Bibel? Warum so ausführlich? Warum mit so viel Wiederholung? Weiß nicht, ob ihr da eine Antwort zu habt. Vielleicht ist es, damit wir Gottes Heiligkeit ernst nehmen. Vielleicht, damit wir erkennen, wie sehr Gott unter Sünde und Ungehorsam leidet. Denn es sind ja nicht wirklich Wiederholungen, dass er dasselbe immer wieder schreibt, sondern es sind immer andere Menschen, die in ganz ähnliche Fehler fallen. Sünde, sagt der Herr. Und dann sehe ich unsere deutsche Gesellschaft, sehe Egoismus, sehe Verneinen von Gottes Ordnung. Man spricht vom Neuheidentum. Ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, dass die am meisten gegen die gute Nachricht stehen, das sind nicht mehr die Atheisten, wie man früher sagte, die also darauf bestanden haben, dass es einen Gott nicht gibt. Also Atheist, Theist, das ist der an Gott, glaube ich, und A heißt ohne, ja, so. Sondern das sind Apatisten. Von apathisch, das Wort kennt man ja, denen ist alles egal. Ist doch egal, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und gefühlt kommt man da noch schlechter ran, weil ihnen alles gleich ist. Der andere wollte kämpfen, wollte es beweisen und dann konnte man diskutieren. Alles egal. Also, man sieht irgendwie, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt und Gottes Maßstab sieht, den er auch an sein Volk des alten Bundes gelegt hat, dann weiß ich nicht, was er mit uns machen soll. Also, dann sehen wir alt aus, ja. Und nicht nur von der Haarfarbe, sondern viel, viel schlimmer. Genau. Aber jetzt ist mir ein Gedanke gekommen. Könnte es sein, dass Gott auch unter uns Frommen leidet? Also, wie gesagt, ich bin gerade in meiner Lese im Alten Testament unterwegs und da gab es ja nach König Salomo, unter seinem Sohn hat sich ja das Reich geteilt und dann gab es das Nordreich und das Südreich. Und im Südreich, das war das Königreich Juda, da lebten etliche der Könige mit Gott. Das war gut. Aber wenn man mal genau, ihr könnt mal in eurer Bibel drauf achten, da steht immer wieder, aber die Höhen wichen nicht nach Luther oder verschwanden nicht. Also jemand, der zwar mit Gott lebt, aber von irgendeinem Fehler einfach nicht loslässt. Schauen wir mal drauf, zum Beispiel Asa, das war ein Urenkel von Salomo, der war also auch König. In 1. Könige 15 würde man das sehen, Asa tat, was dem Herrn gefiel. Wie sein Vater David. Er entfernte die männlichen Tempelprostituierten aus dem Land, beseitigte alle Götzenbilder, die seine Väter gemacht hatten. Auch seine Großmutter Macha enthob er ihrer Stellung als Herrin, weil sie der Aschera ein Schandbild errichtet hatte. Er ließ ihr Schandbild umhauen und im Kidrontal verbrennen. Nur die Kulthöhen verschwanden nicht. Also ich lese eine andere Übersetzung, aber das ist genau unser Wort. Ne? Doch war das Herz Asas ungeteilt beim Herrn, solange er lebte. Komisch, ne? Dieses eine Ding kann er nicht lassen. Er stellt sich gegen seine Großmutter, gegen die eigene Familie. Er hat Mut, aber das lässt er nicht. Genauso Josaphat, sein Sohn, 1. Könige 22. Dann kamen zwei Könige, die Gott überhaupt nicht gehorchten. Joram, weil er eine ungläubige Frau geheiratet hatte. Ebenso sein Sohn Ahasja, wegen seiner ungläubigen Mutter. Aber dann wurde Joasch König und handelte wieder nach Gottes Willen. Und was lesen wir, nachdem dieses Positive in der Bibel steht? Doch die Höhen verschwanden nicht. 2. Könige 12. Genauso sein Sohn, der König Amazia, 2. Könige 14. Und dessen Sohn Asaja, 2. Könige 15. Und wieder dessen Sohn Jotham, auch 2. Könige 15. Dessen Sohn Ahas war wieder ungläubig. Erster Enkel Hiskia lebte ganz nach Gottes Willen und er zertrümmerte auch die Kulthöhen. Wisst ihr, wie viel Zeit da ist von Salomo bis zu dem Hiskia? 250 Jahre. 250 Jahre lang lässt Gott es zu, dass die Leute zwar sagen, wir leben mit dir, wir rechnen mit deinem Segen, wir wollen mit dir leben, aber das machen wir weiter. Und dann habe ich gestaunt, wie groß die Geduld Gottes ist. Und dann habe ich es mir so vorgestellt, also in der Bibel haben wir ja schon den Eindruck, entweder man ist bei Gott oder nicht. Und wenn es dann so viele gibt, die da so irgendwie so mit Kompromissen rumrennen, dann denkt man, ja, wie macht das Gott? Was soll er denn machen? Wir wissen, jede Sünde trennt uns von Gott. Wie ist denn das? Und wenn er sagt, okay, aber das ist ja jetzt doch lange her, sage ich euch mal Beispiel aus unserer Zeit. Ich kenne eine Person gut, die sagt zu mir, ich glaube an Gott. Ich bete jeden Tag zu ihm. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass jede Seele nach dem Tod in einen anderen Menschen kommt. Der Gedanke gefällt mir. Für mich wäre das gar nicht möglich gleichzeitig. Aber ich kenne die Person, sie hat es mir so gesagt. Und ich bin traurig. Gott und Götter, ne? Irgendwie. Kommt ja aus anderen Religionen. Oder an anderen. Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn, mein Retter. Aber das hat mit meinem Geschäft nichts zu tun. Wenn ich Rechnung schreibe, dann nutze ich irgendwelche Nebenkostenpauschalen, auch wenn nichts anfiel. Das ist doch normal. Und manchmal kann man bei der Mehrwertsteuer echt sparen, wenn es möglich ist, eine Leistung ohne Rechnung zu bekommen. Man muss schließlich selbst schauen, wo man bleibt. Ich kenne auch diese Leute. Und ich sage mal ganz ehrlich, als wir mal gebaut haben, das ist also auch schon eine Weile her, aber da war es mir auch schwer gefallen, Schwarzarbeit abzulehnen, weil das so normal ist. Die Handwerker sind bei dir, das Große steht fest und dann hast du irgendeine Zusatzfrage und das Erste, was sie dich fragen, mit oder ohne Rechnung. Das klingt ja viel harmloser als, wollen wir den Staat betrügen oder nicht? Das wird ja keiner so aussprechen, aber das steckt ja in dem Satz. Ich bin ganz sicher, den meisten Profit hat man, wenn Gott einen segnet. Und da kommt mehr heraus, als wenn man mit eigenen Mitteln den Profit versucht zu verbessern. Also auch wenn es diese Versuchung gibt, und ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, wovon ich rede, bin ich davon überzeugt, dass Segen darauf liegt, wenn man sich einfach ganz an das hält, was Gott sagt. Und ich glaube, er sagt ganz deutlich, dass man nicht schummeln soll. Das ist es ja, betrügen. Wäre noch deutlicher. Also, Gott und Geld, Gott und Mammon. Ich glaube, auch das ist so eine Gefahr, dass man, so wie die Könige da 250 Jahre lang, weiß nicht wie viele Generationen hintereinander, zwar mit Gott lebt, aber dann doch noch irgendwo sein eigenes Ding dreht. Und noch ein Beispiel, ich kenne einen Menschen, der ist mir auch nah am Herzen, der hat sich bekehrt. Er lebt mit Jesus. Er hat ihm gedient. Aber er ist einsam, er kommt nicht so leicht an Mädels ran. Und da lernt er eine Frau kennen, die lebt nicht mit Jesus. Er verliebt sich, sie ziehen zusammen. Er hat sich nie von Gott losgesagt. Er glaubt für sich weiter, aber er geht der Frau zuliebe in keine Gemeinde mehr. Gott und ein anderer Mensch. Und dann merken wir, es ist nicht irgendwie so ein Ding von den Königen vor 250 Jahren, sondern wir sind genauso herausgefordert. Wie leben wir das? Sind wir konsequent bei dem, was Gott uns sagt? Oder leben wir mit Spielraum? Also man hat ja immer so Sachen, so Formulierungen, die Dinge zu verharmlosen. Was sagt Gott dazu? Und ich glaube, das Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Schon im ersten Gebot sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Elia fragt die Menschen aus Gottes Volk, die Gott und auch Götzen anbieten, bei diesem Gottesurteil auf dem Karmel. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und Jesus sagt zu den Menschen, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wieder kommt das Thema, ich glaube, das hat mit uns zu tun, weil wir da gefährdet sind. So ein, ich glaube auch an Gott, das genügt Gott nicht. Das gefällt ihm nicht. Und wenn wir uns das mal vorstellen wollen, was passiert denn da? Die Bibel spricht ja von dem Herz als dem Zentrum des Menschen. Stellt euch das mal so vor, ich tue das Herz mal in die Mitte, ja, dass es wirklich das Zentrum ist, okay, es schlägt ein bisschen weiter da, aber egal, ja. So, und bei den Menschen ohne Gott ist in diesem Zentrum er selber. Es dreht sich um mich, ich muss schauen und drumherum sind die Dinge, die ihn betreffen. Ich muss schauen, dass ich gesund bleibe. Ich muss schauen, was mir die Beziehungen bringen, welche ich brauche, welche mir nicht gut tun, was weiß ich. Ich muss schauen, dass es im Beruf klappt. Ich muss schauen, keine Ahnung, was da noch alles ist. So, alle Teile des Lebens, ne? Meine Zeit, mein Geld. Ich bin der Mittelpunkt, ich entscheide. Und jetzt, wenn wir Gott gehören und so wie sich's Gott denkt, ist, dass Gott in den Mittelpunkt zieht. Gott will in unserem Herzen wohnen. Warum? Nicht, weil er diesen Muskel so toll findet, er findet den ganzen Körper toll, er hat uns ja geschaffen, sondern weil er im Mittelpunkt von unserem Leben sein möchte. Und dann soll Gott bestimmen, wie ist das mit meiner Zeit, wie ist das mit meinem Geld, wie ist das mit meiner Gesundheit, wie ist das mit meinen Beziehungen, wie ist das mit meinem Beruf. Alles dreht sich um den Mittelpunkt. So ist es gedacht bei Gott. Und was geht schief bei den Königen oder vielleicht auch in unserer Zeit? Da versuchen wir das so, dass ich wieder in die Mitte komme und Gott wird dann einer dieser Teile. Ich bestimme, aber Gott soll auch da dran hängen, der soll mich segnen, dass ich die Gesundheit kriege, das Geld kriege, die Beziehung. So soll Gott dranhängen. Und der kann an verschiedenen Stellen hängen. Einmal so drunter, dass er praktisch mein Leben unterstützt. Oder er hängt vielleicht im Kopf. Das ist was ganz Raffiniertes. Ich weiß leider von Christen, die sagen, so, ich kenne jetzt die ganze Bibel so gut, also jetzt nicht jede Seite auswendig, aber ich weiß, was da drin steht. Ich weiß, was Gott sagt. Ich brauche Gott gar nicht mehr. Ich kann dir sagen, was richtig und was falsch ist, weil ich ja Gottes Wort so gut kenne. Und ich glaube, so hat sich's Gott nie gedacht. Gott wollte nie, dass wir der Herr sind, auch nicht über unseren Glauben und dass wir ihn nicht brauchen. Das ist falsch. Also, so Gott in meinen Kopf, mit all seinen Worten, aber ich bin der Herr, ich sag dir dann, was du brauchst. Oder in der Hand. Gott ist in der Hand. Ich mache alles Gute für die Menschen. Ich weiß ja, was Gott will. Ich tue ihnen alles Gute, was mir so ein- und auffällt und arbeite mich vielleicht kaputt daran. Hat dich Gott dahin gesandt? Also wenn man sich das so plastisch vorstellt, dann merkt man, was Gott möchte. Er sagt, er möchte in unser Herz und er meint damit, er möchte der Mittelpunkt in unserem Leben sein, dass alle Bereiche unseres Lebens auf ihn ausgerichtet sind. Und beim Nicht-Christen, einem, der völlig ohne Gott lebt, ist das ganz klar zu verstehen, wie das funktioniert. Da ist Gott nicht drin. Aber wir geraten leider auch in diese Mischsachen. Und die gefallen Gott auch nicht. Und die funktionieren auch nicht. Auf Dauer funktionieren sie nicht. Gott lässt einer Gemeinde sagen, in Offenbarung 3, das haben wir ja angekündigt, da lese ich jetzt die Verse, also ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung, aber wenn jemand in der Luther nachlesen will, ich bin sicher, er kommt auf denselben Inhalt. Ich fange einfach mal an zu lesen, das ist das letzte der Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, ich fange im Vers 15 an. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, Ausrufezeichen, doch du bist lau, weder heiß noch kalt, darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Als ich das erste Mal gelesen habe in der Bibel, fand ich das richtig krass, wie man heute sagt. Also fand ich schockierend, welche deutlichen Worte Gott da findet. Und ist eigentlich eine weitere Stelle von dem, dass Gott das nicht möchte, dass wir so halb und halb sind. Und die Frage ist, wie lösen wir uns davon? Wie kriegen wir das wieder in die Reihe, dass Gott in den Mittelpunkt kommt? Und dazu lesen wir jetzt in diesem Zen-Schreiben einfach mal weiter. 15 und 16 habe ich schon gelesen. Jetzt lese ich mal ab Vers 17 weiter. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Das erinnert mich an den, der schon alles weiß. Ne? Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, wir haben hier so ein paar Schritte. Der erste Schritt ist, wie sieht dich Gott? Wie sieht dich Gott? Und das ist ja hier so, man selber denkt vielleicht, bei mir ist alles in Ordnung. Nicht? Hier im Bibeltext steht, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber wie sieht dich Gott? Und Gott beschreibt ihn hier, du weißt nicht, wie ärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich merke schon so meine gutbürgerliche Empörung und dann denke ich mir, aber so ist ja nur auch nicht. Oder? Aber ich glaube, Gott beurteilt die Dinge anders als wir. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Ich bin neu dabei zu entdecken, wie wichtig Demut ist. Lass es dir von Gott sagen. Spürst du, dass er an dein Herz anklopft? Dieser Vers 20, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Und der steht eigentlich in einem der kritischsten Zen-Schreiben. Aber diese nachgehende Liebe Gottes, wie er anklopft, wie er uns nachgeht, wie er redet, sein Geist uns antippt, das Gewissen aufleuchtet oder ein Gedanke oder eine Botschaft, die du hörst. Spürst du, dass er an dein Herz klopft? Und was hier den Leuten in Laodicea gesagt wird, öffne die Augen und sieh, wo ist Gott, was will er dir sagen? Und etwas, was ich uns allen sagen will, Gott meint es gut mit dir. Auch wenn er dich kritisieren sollte. Wir hatten das Gefühl, das sind ja harte Worte, aber das sagt er, um der Gemeinde zu helfen, um den Menschen zu helfen. Ich sage den Satz nochmal, Gott meint es gut mit dir. Auch wenn er dich kritisieren sollte, glaube es ihm. Er ist nicht wie Menschen, der das ausnutzen würde, der sagt, wenn ich alle drücke, komme ich groß raus. Er ist wirklich der Gott der Liebe. Wenn er uns kritisiert oder wenn er uns lobt, wenn er uns aufrichtet oder wenn er uns ermahnt, es ist immer zu unserem Besten. Also der erste Schritt, wie sieht dich Gott? Der zweite Schritt, mache endlich ernst und ändere deine Einstellung. Nach Luther, so sei nun eifrig und tue Buße. Also eine Antwort. Wenn ich was höre von Gott, dann sollte ich antworten. Buße, das ist, glaube ich, kein sehr bequemes Wort. Ich glaube, es ist eigentlich was Gutes. Ich glaube, Luther hat mal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Ja. Und da stolpert man erstmal drüber, denkt, kann ja nicht sein, nicht? Ich soll zu jemandem hingehen, zugeben, was ich Schlechtes gemacht habe, vielleicht geniere ich mich auch noch, der weiß das dann von mir, was ist denn daran fröhlich? Aber ich glaube, der Luther hat das erlebt, was ich auch kenne. Wenn ich Buße tue, dann fühle ich mich danach viel leichter, freier, ja. Und das tut gut, deswegen ist es ein fröhliches Geschäft. Umkehr, das ist, wenn sie positiv sein soll, es geht nicht darum, dass ich zickzack laufe, das wäre ja auch Umkehr ständig, sondern es geht darum, wenn ich auf dem falschen Weg bin, zurück zu Gott gehen. Diese Umkehr, das ist Buße und das segnet Gott. Gott ruft dich und sagt, bei mir ist der beste Ort für dich. Und ich wünsche uns, dass wir das glauben, gerade in den Schwierigkeiten, gerade wenn wir anderer Meinung sind als er, gerade wenn wir vielleicht auch merken, wir sind auch an einer Stelle, dass wir sagen, Gott ja, aber das nicht Gott. So. Bei Gott ist immer der beste Ort für dich und für mich. Also der erste Schritt, wie sieht dich Gott? Der zweite, sei nun eifrig und tue Buße, diese Umkehr zurück zu Gott. Und der dritte Schritt ist, Gott einlassen, er verändert dich. Und wir haben hier so einige Stichworte. Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, dass das typisch war für die Gemeinde Laodicea, was also eine reiche Stadt war. Und dort gab es eine berühmte Augensalbe, die den Ruf hatte, wirklich zu helfen bei Augenkrankheiten. Und deswegen benutzt er das Bild. Aber ihm geht es nicht darum, ich habe das bessere Medikament, sondern ihm geht es im übertragenen Sinn um die Augen, dass wir die Wahrheit erkennen über uns selbst und auch über Gott. Wie ist Gott wirklich? Wenn dein Gottesbild wahr ist, dann hast du keine Angst vor ihm. Ich sage es nochmal. Ich glaube, wenn unser Gottesbild wahr ist, dann brauchen wir keine Angst vor ihm zu haben, weil dieser Gott gut ist zu allen, die zu ihm kommen. Auch mit ihrer Schuld, also nicht nur die Perfekten. Aber wenn wir zu ihm kommen, brauchen wir keine Angst vor ihm zu haben. So ist Gott. Höre, was Gott dir sagt und sei ehrlich. Also dieses Gott einlassen. Augensalbe, wie ist Gott wirklich? Weiße Kleider, das ist ja ein klares Symbol in der Bibel für Vergebung. Weiße Kleider wird denen in der Offenbarung angelegt, die beim Herrn sind, die dort sind, wo es keine Sünde mehr gibt. Wo kriegt man diese weißen Kleider? Jetzt nicht im Brautladen, da sind auch viel weiße Kleider, sondern da ist ja was Übertragenes ist, bei Gott. Und Gold ist aller Zeiten was besonders Wertvolles gewesen. Ich glaube, dass es hier um Schätze im Himmel geht. Sammle nicht Schätze in Laodicea oder in Böblingen oder in Darmsheim, sondern im Himmel. Und das heißt ja auch, ändere deinen Maßstab. Was ist denn Gold vor Gott? Es gibt ja so einen Witz, dass jemand stirbt, und also jemand, der mit Jesus gelebt hat, und dann will er unbedingt, hat er 3 Goldbarren und die will er mitnehmen. Und dann feilscht er da mit den Engeln und weil er nicht nachlässt und weil er ja mit Jesus gelebt hat und an Jesus hängt, irgendwann kommt er mit diesen 3 Goldbarren oben an und dann empfängt ihn Petrus an der Himmelstür und dann sagt er, du guck mal, was ich hier mit habe. Und dann guckt Petrus und sagt, was? Pflastersteine? Weil ja die goldenen Gassen in Jerusalem gepflastert sind damit, nicht? Die Leute treten drauf rum. Also der Maßstab, was ist Gold vor Gott? Und da gibt uns Gott ganz viel für diesen guten Maßstab. Also der erste Schritt, Gott einlassen und er verändert dich. Und wir haben auf einiges geguckt, auf die Augen der Erkenntnis, das weiße Kleid der Vergebung und auf die Frage, was ist Gold vor Gott? Was sind Schätze im Himmel? Gott verändert dich. Der vierte Schritt ist Gottes Ermutigung, dass Gott sagt, die Umkehr lohnt sich. Also in Vers 21, wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich, es spricht ja Jesus, den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also in meiner Vorstellung wird es schwierig, denke ich mir, das muss aber ein großer Thron sein. Aber es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir die Sitzordnung verstehen, sondern es geht darum, wie sehr Gott uns erhöhen wird, wenn wir uns an ihm festhalten, im Jesus. Diese Ermutigung, das ist der nächste Schritt. Also wir haben gesagt, die Gemeinde Laodicea, die kommt eigentlich besonders schlecht bei weg. Aber es ist nicht so, dass Gott nur schimpft, sondern er möchte sie gewinnen. Und er sagt, guck doch mal, hast du denn das Ziel nicht gesehen, das jeden Einsatz wert ist? Das ist auch für dich jeden Einsatz wert. Da geht es hin. Und Gottes Appell, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Achte auf das, was ich sage, sagt Gott, denn es ist wichtig und es ist gut für dich. Und das steht ja jedes Mal drunter und da merkt man ganz deutlich, jetzt geht es nicht nur um Laodicea. Es sind Worte an uns alle, mit denen wir uns prüfen können. Mit der Offenbarung ist es ja so, dass man leicht in Kapitel oder in Abschnitte kommt, wo man nicht alles versteht. Ich verstehe nicht alles, ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich alles verstehen möchte, weil ich glaube, dass Gott uns in dem Moment, wo es soweit ist, die Worte aufschließt. Da geht es ja auch viel um Verfolgung. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir nicht in Verfolgung leben. Ich glaube, Für die Christen haben manche Verse eine ganz andere Bedeutung und Strahlkraft. Und wenn wir sie brauchen sollten, werden sie auch für uns strahlen. Also, die Offenbarung ist trotzdem sehr lesenswert, nämlich gerade diese ersten vier Kapitel. Da verstehe ich jedes Wort. Es ist nur die Frage, ob ich es anwende. Also, jedes Mal am Ende jedes dieser sieben Sendschreiben, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist für uns alle stets in der Bibel. Ich glaube, für viele von uns gilt, dass wir uns zu viel um uns selber drehen, dass es einen Kampf gibt, wer in der Mitte ist. Vielleicht sagst du, so ist es nicht und so ist es auch nicht. Bei mir sind es beide. Ist auch ein bisschen eng für die Mitte. Also wenn du dir irgendwie ein Rad vorstellst und das hätte da zwei Mittelpunkte, das würde überhaupt nicht rollen. Unwuchtig. Eiern. Und Gott möchte nicht, dass wir rumeiern. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, weil das der alte Adam ist, dass wir uns zu viel um uns selber drehen. Und die Idee ist, deswegen ist das Bild so gut, dass wir uns um Gott drehen. Und da liegt Segen drauf. Wie kann man sich stattdessen um Jesus drehen? Ich glaube, die erste Frage ist an uns, an mich und an uns alle. Will ich es? Will ich es wirklich? Und das ist jetzt nicht die schnelle Generalfrage, will ich von Jesus gerettet sein und sein Jünger sein? Ich glaube, da sagen wir alle ja. Und Gott glaubt das und es ist so. Ich glaube das. Aber die Frage ist, will ich ihm wirklich immer folgen? Will ich alles umsetzen? Und ich glaube, wenn die Frage nicht beantwortet ist, dann brauchen wir nicht überlegen, welche Schritte wir da machen. Dann hängen wir am ersten Punkt. Ich habe ja Beispiele gegeben, Gott und Mensch, Gott und Geld, Gott und andere Lehren, die einfach auch total toll klingen. Sowas zum Beispiel. Will ich wirklich nur und ganz an dem hängen, was Gott sagt und versuchen, ne? Jedes Wort zu befolgen? Also, wie kann man sich stattdessen um Jesus drehen? Kläre diese Frage. Und dann tu, was er dir sagt. Folge ihm, so nennen wir es in der Bibel. Und ich glaube, dann wird das wachsen. Das System wird stabiler, wenn ich es lange benutze. Ja, wenn ich alle Woche wechsle, wird da nie was wachsen. Aber je länger ich mich um Jesus drehe, umso fester stehe ich auf diesem Standpunkt. Wenn wir Jesus folgen, die Bibel nennt es, wir wachsen auf sein Bild hin. Also es gibt diese Verheißung. Und das ist die Verheißung für die, die das umsetzen, was er sagt. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich es jeden Tag eintrainieren kann. Also, was hat Jesus heute mit mir vor? Es gab vor 20 Jahren mal so ein Band. Und auch damals war Englisch und total modern. Und dann stand da WWJD. What would Jesus do? Schade, dass das aus der Mode gekommen ist. Man könnte es ja auch auf Deutsch drauf tun, aber sich was zu haben, was einen daran erinnert, das ist erstens total biblisch und zweitens total praktisch. Ich hatte mal eine Zeit lang was an meinem Spiegel kleben, so, weil da komme ich regelmäßig vorbei, also mindestens zweimal am Tag, so im Bad. Und so eine Erinnerungshilfe, den Menschen im Alten Bund wurde ja geraten, ein Kästchen ans Kopf zu binden und so ein Gebetsriemen um die Hand. Ich finde nicht, dass das besonders schick aussieht, aber wenn du das machst und dich demütigst und sagst, ich mache das, dann erinnert dich das ja auch. Warum mache ich das? Ach ja, mir ist das wirklich ernst mit Jesus. Also so ein Armband finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass wir noch dieses Kästchen um die Stirn. Das ist eine Regel des Alten Bundes, aber schafft ihr doch Erinnerungshilfen. Es gibt heute auch mit dem Handy ganz tolle Sachen, dass immer um 9.59 Uhr irgendeine Nachricht aufploppt oder du dich daran erinnern lässt, dass du ja beten wolltest. Oder das mit dem Spiegel habe ich erwähnt, das Armband. Ich bin sicher, wenn wir kreativ sind, finden wir noch viel mehr. Die Frage ist, Wie kann ich diesen Fokus eintrainieren? Ich schaue auf Jesus. Ich schaue nicht auf mich, ich schaue auf Jesus. Er soll der Mittelpunkt sein. Ich habe mal einen Vorschlag fürs Gebet. Wenn wir beten, der klassische Reflex fürs Beten ist ja bitten, oder? Ich kann zu Gott gehen, der kann alles, ich darf ihn alles bitten. So, was habe ich denn auf dem Herzen? Und dann sieht man in der Bibel, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, als sie da beten, Apostelgeschichte 4 ist ein wunderschönes Gebet. Sie loben Gott erstmal, seine Größe. Kannst du das? So mit deinen Worten? Als ich es am Anfang wollte und ich war mit Christen in so einem Kreis und dann haben die gebetet und dann fiel ihnen das und das ein und sie haben Gott gelobt, da dachte ich mir, Mann, ich sage danke Gott, dass du mich gerettet hast und dann fällt mir nichts mehr ein und was soll ich denn da noch sagen? Das hat wieder was mit Fokus zu tun. Schaue ich nach dem aus, für das ich Gott loben kann? Wenn ich darauf blicke, wächst erstens die Dankbarkeit und zweitens werde ich dann nicht sprachlos sein. Versuch doch mal, Gott zu loben, ohne die Worte ich, mir und mich zu benutzen. Also nicht, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich bewahrt hast. Ich danke dir, dass ich, keine Ahnung, heute gesund bin. So, ja, mal ohne die Worte. Also, wofür kann ich Gott loben, auch wenn es mich nicht geben würde? Also, was ist gut an Gott? So, merkt ihr, das ist vielleicht schwieriger, aber das kann doch helfen, den Fokus zu verändern, dass wir wirklich um ihn kreisen und nicht mehr um uns. Womit können wir Gott loben? Und ganz nebenbei, wenn du Gott nur für das loben kannst, was gut für dich ist, bist du dann sprachlos, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist? Also, nicht was bekomme ich, sondern wie ist Gott, wer ist Gott? Also, das hatte ich heute mit für uns, dieser Gedanke, wie nah wir an den Königen sind im Alten Testament und unter Mithilfe von dem letzten Sendschreiben. Ich sage ja nicht, ihr seid alle Schufte. Ich frage nur, und jeder muss mit seinem Herrn, ich denke, wir werden den Punkt finden, wo der Herr an uns arbeiten will. Weil wie hat er gesagt, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Warum? Weil er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden, wachsen auf das Bild hin, unser Haupt hin, Christus. Und auf dem Weg gibt es viele gute Worte in der Schrift und die Frage ist, gehen wir diesen Weg? Gehen wir diese Schritte? Schauen wir, was der Mittelpunkt in unserem Leben ist? Und drehen wir uns um Gott? Und das ist gut für uns. Da liegt sein Segen drauf. Ich spreche jetzt ein Gebet und am Schluss gehe ich ins Vaterunser über und jeder, der möchte, kann dann da mit einstimmen. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir so viele Worte des Lebens in deiner Schrift entdecken. Und weil ich nicht perfekt bin, bin ich auch ausdrücklich froh, dass es Worte der Kritik gibt. Worte, wo du mich anstößt und sagst, pass doch mal auf, das könnte schiefgehen. Das ist schon bei etlichen anderen so schiefgegangen. Und schau drauf, es ist auch für dich eine Gefahr, eine Falle. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, dass sich unser Leben um dich dreht, dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben bist, dass wir keine anderen Götter haben neben dir, sondern dass wir, ja, dass wir diese Götter umstoßen, was es auch sein mag, und dass wir nur dich regieren lassen, dass wir den Willen haben, dir ganz zu folgen, dass wir tun, was du sagst. Und ich bin so sicher, da liegt so viel Segen drin. Und ich bitte dich, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast in unsere Herzen, dass du uns dabei hilfst, dass unser Weg klar ist, dass wir nicht auf zwei Seiten hinken, sondern dass wir dir nachfolgen. Und alles, was uns weiter noch bewegt, das bringen wir dir jetzt gemeinsam mit den Worten, die du deine Jünger gelehrt hast.